Herzlich willkommen und ein Hallo, mein Name ist Christian Dietz von Equine 74. Magengeschwüre beim Pferd, keine Seltenheit, denn laut wissenschaftlichen Studien und Beobachtungen liegt die Häufigkeit für das Vorkommen von Magenulzerationen bei den von uns in Freizeit, Zucht, Sport und Rennbereich genutzten Pferden bei 53-93%. Wir bei Equine 74 beschäftigen uns täglich mit dem Thema, bekommen Anrufe und E-Mails dazu und die Reiter und Pferdebesitzer haben Fragen zur Entstehung, zu Ursachen, zu Auswirkungen, zu Symptomen, zur Behandlung und natürlich auch zur Heilung und zur Vorbeugung von Magengeschwüren. Deshalb haben wir diesen Podcast entwickelt, um Antworten zu geben. Einfach, klar und leicht verständlich. Heute wollen wir uns mit der ausgewiesenen Expertin der Tierärztin Jennifer Bormann von der Hanseklinik für Pferde in Sittensen in Niedersachsen folgenden Themen widmen: Wiederkehrende Magengeschwüre, wieso, weshalb, warum und was kann ich als Pferdebesitzer tun? Tatsächlich ist das eine der häufigsten Fragen, die wir von unseren Kunden bekommen. Das zweite Thema, das ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema Kotwasser und Magengeschwüre, Kolik und Magengeschwüre. Das hängt alles so ein bisschen zusammen, aber das ist jeweils ein Thema zusammengefasst. Und auch Rückenprobleme der Pferde und der mögliche Zusammenhang mit Magengeschwüren. Hallo Jennifer, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen und uns mit dem erwähnten Thema beschäftigen. Aber bitte, Jennifer, stell dich doch gern unseren Zuhörern kurz vor. Oder auch lang, wie du möchtest.
Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung auch zum zweiten Podcast. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Ich bin seit 3 Jahren Tierärztin in der Hanseklinik für Pferde und meine Arbeitsschwerpunkte sind einmal die Augenheilkunde sowie die innere Medizin. Und zur inneren Medizin gehört eben auch die Diagnostik sowie Behandlung von Magengeschwüren und eben auch die Betreuung von diesen Pferden.
Und du hast wo studiert?
In Gießen. Genau, vorher habe ich schon eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten absolviert, bin dann nach Gießen, aber da ich hier aus der Ecke komme, wollte ich auch gerne wieder zurück.
Das kann man verstehen. Bevor wir uns mit den angesprochenen Themen beschäftigen, eine erste Frage vorab an dich. Du hattest ja im letzten Podcast auf meine Frage nach der Häufigkeit von Magenulzera geantwortet, dass es aus deiner Sicht nicht unbedingt mehr Fälle in der täglichen Praxis gibt. Nun stelle ich mir die Frage, vor einigen Jahren hieß es immer vor allem die Pferde, die blütigen Pferde oder die mit Blutanteil, also selbst Galopper, Traber oder Warmblüter mit Vollblut im Pedigree, seien oftmals empfindlicher und hätten häufiger Magengeschwüre als, sagen wir mal, die sogenannten Robustrassen. Aber in der täglichen Praxis schreiben uns immer mehr Kunden, die Pferde und Ponys von genau diesen Rassen haben, Isländer, Norweger, Tinker und viele andere, und diese auch in Offenstellen oder in Aktivstellen gehalten werden, dass ihre Pferde mehr und mehr Probleme mit Magenschleimhautreizungen und Magengeschwüren haben. Hast du dazu eine Idee oder eine Erklärung? Kommt das bei euch auch häufig so vor?
Also ich denke, dass es daran liegt, dass die Forschung sich am Anfang sehr viel eben auf diese blütigen Pferde konzentriert hat. Und die Studien, die Forschung geht immer weiter voran. Es gibt mittlerweile auch Studien, die sich eben mit der Problematik bei Freizeitpferden auch beschäftigen oder auch älteren Pferden. Und ich kann nur sagen, in meinem Arbeitsalltag sehe ich wirklich alle Rassen. Vom Sportpferd über Rennpferde genauso, aber Freizeitponys, da ist aus meiner Sicht keiner vorgeschützt.
Okay. Also deckt sich das auch so wie mit unseren Erfahrungen, die wir.
Ja.
Kommen wir zum ersten Thema: wiederkehrende Magengeschwüre. Warum, wieso, weshalb? Was kann ich als Pferdebesitzer da tun? Der Klassiker. Ich komme mal so ein bisschen aus der Praxis. Kunden rufen uns an und haben die zweite Behandlung mit einem Medikament bei ihren Pferden zur Behandlung eines akuten Magengeschwürs hinter sich. Sie haben auch an der Haltung und an der Fütterung vieles geändert. Aber es stellt sich doch die grundsätzliche Frage, wieso kommt es trotz dieser Änderung, die jeder Reiter natürlich versucht und Pferdebesitzer vorzunehmen, wieder zu Magengeschwüren?
Ja, in solchen Fällen rate ich auf jeden Fall dazu, immer doch nochmal das Management inklusive Haltung und Fütterung kritisch zu überprüfen. Wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, Stress ist für jedes Pferd anders. Und das darf man nicht vergessen. Für den einen ist es der Stress, dass er nicht ans Futter darf. Für den nächsten ist es Stress, regelmäßig transportiert zu werden. Also das muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Und zudem spielt es auch eine Rolle, in welchem Bereich des Magens die Ulzera zu finden sind. Die Ulzera in der der kutanen Schleimhaut sind in der Regel viel, viel besser zu behandeln als die in der drüsenhaltigen Schleimhaut.
Ich spreche nochmal ganz kurz, ich unterbreche dich.
Ja.
Kutane Schleimhaut, nochmal kurz erklären.
Genau, da haben wir letztes Mal ja drüber gesprochen. Der Magen besteht aus zwei unterschiedlichen Schleimhauttypen, der kutanen Schleimhaut und der drüsenhaltigen Schleimhaut. Die drüsenhaltige Schleimhaut ist die Schleimhaut, die Magensäure produziert. Die ist es also eigentlich gewohnt, dass sie mit dieser in Kontakt kommt, und die kutane Schleimhaut kann das eben nicht. Und da gibt es Unterschiede auch in der Entstehung von diesen beiden Problematiken, und die in der kutanen Schleimhaut sind in der Regel viel, viel besser zu behandeln als die in der drüsenhaltigen Schleimhaut. Das ist ein anderer Mechanismus dahinter, und auch damit kann es zusammenhängen. Also muss man immer individuell wieder sehen, was ist das für ein Pferd, welche Probleme hat es und was könnten die Ursachen sein. Manchmal hilft es auch, wenn man einfach zusammen mit dem Tierarzt mal durch den Stall geht oder den Tagesablauf bespricht, dass da eventuell noch der ein oder andere Faktor zutage kommt, über den man nochmal sprechen kann und das eventuell nochmal optimieren kann.
Das finde ich ein super Hinweis, mit dem Tierarzt einfach mal bitten, mit in den Stall zu gehen, weil der dann doch mit ganz anderen Augen und Ohren das Ganze sieht. Apropos Augen und Ohren, wenn ihr manchmal Geräusche hört im Hintergrund, die Hanseklinik für Pferde sitzen wird gerade umgebaut oder ausgebaut. Aktuell habt ihr wie viele Boxen?
Aktuell sind wir bei 48 und jetzt kommen weitere 30 in den nächsten Wochen dazu.
Also 78 Boxen sind dann bald hier.
Genau, die ein oder andere Notbox wird dafür eventuell eingestampft, aber um die 70 Boxen werden wir dann haben.
Nur deshalb, falls die Zuhörer ein bisschen Geräusche hören. Okay, in unserem letzten Podcast, du hast ihn ja eben schon erwähnt, in dem wir auch über die Gastroskopie gesprochen haben, hatte ich meine Frage an dich so formuliert. Gastroskopie. Schreckgespenst oder 100% Sicherheit? Du hast ja gesagt 100% Sicherheit, aber gerade dazu haben wir zahlreiche E-Mails bekommen, wie wir denn die Gefahr des Hungerns vor der Gastroskopie in Bezug auf die Verschlimmerung eines Magengeschwürs sehen würden. Was sagst du dazu? Würdest du diese Frage bitte einmal beantworten und hole gern aus, weil wir das Gefühl haben, dass es doch ein komplexes Thema ist und die Menschen da gerne mehr wissen wollen dazu.
Ja, mit der Frage werde ich tatsächlich auch sehr häufig konfrontiert, ob das ein Problem ist, wenn man denn das Pferd jetzt hungern lässt und Geschwüre da sind. Zu der Fragestellung gibt es natürlich auch Studien. Auch wir Tierärzte haben uns dazu Gedanken gemacht. Und in dem Rahmen, in dem wir die Pferde hungern lassen, ich mache das gerne so, dass es 14 Stunden sind, gibt es kein erhöhtes Risiko für die Entstehung oder Verschlimmerung von Magengeschwüren. Das beginnt laut dieser Studie in etwa ab 48 Stunden und ist natürlich zu bedenken, wenn beispielsweise aufgrund von einer Verstopfung länger nicht gefüttert werden kann, dann kann es sinnvoll sein, auch schon präventiv einen Magenschutz einzusetzen. Wichtig ist in dem Zusammenhang besonders das Anfüttern der Gastroskopie. Wenn wir uns nochmal an den letzten Podcast erinnern, haben wir auch darüber gesprochen, dass Getreide für einen extremen Anstieg der Magensäure zuständig ist. Also das sorgt dafür, dass die Magensäure spontan sehr, sehr stark ansteigt, und dementsprechend sollten wir auch nicht mit Getreide auf leeren Magen anfüttern. Nach so einer Hungerperiode haben die Pferde natürlich sowieso schon wahnsinnig Hunger, bis die Untersuchung dann absolviert ist, die Pferde wieder aufgewacht sind. Das dauert wirklich lange. Und dann machen wir das so, dass wir die Pferde ganz, ganz langsam nur mit Heu oder, was noch möglich ist, mit getreidearmem Mesh anfüttern, sodass es gar nicht zu dieser extremen Säureproduktion im Magen kommt. Weil man kann sich das gut vorstellen, es ist akuter Hunger, wenn wir dann eine Schaufel Müsli oder anderes Kraftfutter geben würden, dann schlingen die das herunter, also die Pufferfunktion des Speichels kann gar nicht greifen und zusätzlich im Magen diese Explosion der Magensäure, das wäre sicherlich fatal, und dementsprechend sollte man da große Acht geben, wenn man anfüttert, und das machen wir auch grundsätzlich so, das Anfüttern nach einer Gastroskopie, egal ob wir Ulzerationen gefunden haben oder nicht, einfach um den Magen zu schonen.
Okay, also das geht ja auch um das Thema Wiederholung oder die wiederkehrende Magengeschwüre. Es hat eben immer was mit dem Management zu tun. Wir hatten einen sehr spannenden Webinar mit Janne-Friederike Meyer-Zirmann, die ja selbst hoch erfolgreich im Spitzensport, im Springsport ist. Und die hat auch gesagt, dass es für sie so sehr, sehr wichtig ist, dass die Pferde immer morgens Heu bekommen und dann erst Kraftfutter.
Ja, wahnsinnig wichtig, ja.
Ja, das gibt aber auch Ställe, das habe ich auch mit einem gesprochen, auch ein bekannter Reiter, und der aus meiner Sicht sich wirklich extrem um seine Pferdepartner kümmert, der sagt, es ist bei ihm, bei, die haben 80 Pferde im Stall, fast nicht möglich, das alles so zu machen. Und da geht es eben so, dass sie auf der einen Seite mit Heu und auf der anderen Seite mit Kraftfutter anfangen. Er weiß, dass es nicht optimal ist, aber er weiß eben auch, dass es technisch nicht anders geht. Mhm. Wie siehst du das mit den wiederkehrenden Magengeschwüren? Denn ist das auch wenn das, wie gesagt, was viele Menschen tun, sie ändern das Management, sie ändern alles Mögliche, es kommt aber wieder. Wie kriege ich es denn raus? Was kann ich denn noch machen?
Ja, das ist wirklich total schwierig. Was man nicht vergessen darf, genau wie bei uns Menschen, gibt es auch Pferde, die grundsätzlich einfach magenempfindlicher sind. Mhm. Oder wir sind einfach nicht schlau genug, um rauszufinden, woran es liegt. Das will ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass es relativ wenig Pferde sind, bei denen es wiederkehrend ist. Bei den meisten ist es so, wenn die Problematik auftritt und wir das behandeln und konsequent auch eine Haltungsoptimierung mit Futteranpassungen durchführen, dass man eigentlich Ruhe hat. Also ich würde sagen, es sind Einzelfälle, wo es immer wieder kommt. Ja. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt auch noch andere Erkrankungen, die im Magen eine Rolle spielen können, auch wenn man nicht gerne drüber spricht, aber es gibt auch Tumore zum Beispiel, wo man dann mal drüber nachdenken sollte, wenn da irgendwelche Veränderungen sind, auch Biopsien zu nehmen und die einzuschicken, denn bei solchen Fällen, da hilft letztendlich auch kein Gastrogat oder andere säurehemmende Mittel. Ja, muss man immer dran denken und ja, das Ganze immer wieder kritisch beurteilen. Gibt es eventuell noch andere Probleme, die mit auf den Magen schlagen? Letztendlich dauerhafter Schmerz kann auch zu Magengeschwüren führen.
Sind wir wieder im Stressmoment? Schmerz ist ja wieder Stress. Schmerz ist Stress. Kommt das wieder hoch? Ja. Mit denen haben wir, für die, die es noch nicht gehört haben, wir hatten schon einen Podcast, Jennifer und ich, und da haben wir sehr viel auch über das Thema Stress gesprochen. Den könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Okay, dazu gut. Jetzt unser nächstes Thema, wie immer super interessant und auch, finde ich, sehr einfach erklärt für uns Laien. Und jetzt zum Thema Kotwasser. Ich erzähle dir mal so, was ich davon weiß, und dann können wir mal schauen, was du als Tierärztin uns dazu erklären kannst. Kotwasser, das ist für Pferd und Mensch unangenehm und manche Besitzer verzweifeln fast bei dem Versuch, es zu unterbinden. Ich habe gelesen, Kotwasser ist eigentlich gar keine Krankheit, sondern ein Symptom für einen Zustand. Körperlich oder geistig, mit dem das Pferd nicht umgehen kann. Also auch wieder vielleicht zum Thema Stress. Viele Kunden fragen uns trotzdem oft, was stimmt mit dem Magen meines Pferdes oder der Darmgesundheit meines Pferdes nicht. Und ich antworte meist, ich weiß nicht, ob es die Folge eines übersäuerten Magens ist und dann weitergehend an einem übersäuerten Futterbrei, der in den Darm gelangt. Grundsätzlich die Darmgesundheit vielleicht ist, es stellt sich die Frage, wodurch wird diese Fehlsteuerung, sage ich mal, ausgelöst. Und der beste Weg im Kampf gegen Kotwasser ist, aus meiner Sicht eigentlich wie immer, eine umfassende Diagnostik. Aber das erklärst du ja gleich. Nur noch so viel von mir vorab. Kotwasser ist Flüssigkeit im Darm, die durch die Darmbewegung nach außen rinnt. Mit, während oder nach dem Absetzen von Kot oder Gas. Manchmal einfach so, ganz allgemein gesprochen. Wenn Flüssigkeit die Beine herunterläuft, dann ist das Kotwasser. Mit Durchfall hat das übrigens nichts zu tun. Zwar haben die Pferde mit Kotwasser gelegentlich etwas Brei gegen Kot, aber das auch ist auch eine Folge der grundsätzlichen Unstimmigkeit des Pferdes. So wie ich es verstehe, das habe ich auch schon angedeutet, ist Stress der Hauptauslöser für Kotwasser, und Stress hat wiederum viele Gesichter. Ist das Pferd eher introvertiert oder lethargisch, hektisch oder panisch? Weiß es nicht, wohin mit seiner Energie, belastet das Training oder das Turnier, passt der Stall, das Futter, die Boxennachbarn, die Weidepartner. Das sind auch diese Ähnlichkeiten, die ich immer wieder feststelle mit dem Thema Magengeschwür. Ich glaube, wir müssen doch noch einmal einen Podcast nur zum Thema Stress machen, oder? Was denkst du, Jennifer?
Ja, Stress ist sicherlich ein total wichtiges Thema und Kotwasser leider auch. Ich empfinde es als sehr, sehr undankbar, wenn ein Pferd oder Pony Kotwasserproblematiken hat, da die Auslöser von den Zehen über Magen-Darm-Probleme bis hin zu Stress reichen können. Also es ist wirklich wahnsinnig komplex. Das bedarf dann eine sehr gründliche Untersuchung, genauso wie du das gesagt hast. Die ist oftmals auch leider langwierig und auch kostenintensiv. Das darf man nicht unterschlagen.
Was heißt langwierig? das zwischendurch mal
fragen. Ne? Ja, also ich fange immer gerne mit den Sachen an, die am häufigsten in Frage kommen. Also das Erste, was ich eigentlich checke, ist einmal die Zahngesundheit und dann sende ich gerne eine Kotprobe ein, um einmal zu schauen, ob eventuell Würmer vorhanden sind, die dann eben auch zu weiteren Problematiken führen können. Ja, und wenn das dann aber in Ordnung ist, dann geht die Suche weiter und ja, dann muss man alle weiteren Themen auch anschauen. Für mich gehört genauso auch der Magen dazu, der Darm auch. Und manchmal ist es so frustrierend, dass man keine Ursache findet. Aber in den meisten Fällen würde ich sagen, findet man dann eine Lösung für.
Wenn es geht, etwas spezieller würde ich dich bitten, auf den Zusammenhang zwischen Kotwasser und einer Magenschleimhautreizung oder eines Magengeschwürs einzugehen. Man muss ja auch nicht immer gleich Magengeschwür das Schlimmste annehmen. Eine Schleimhautreizung ist ja auch schon unangenehm.
Richtig, ja.
Und wir wissen ja, dass unter Stress die Magenschleimhäute der Pferde nicht optimal versorgt werden und sich nicht optimal erneuern, ist vielleicht korrekter, was sie massiv angreifbar macht. Wie verhält es sich deiner Meinung nach denn? Kann Kotwasser tatsächlich die direkte Folge davon sein und noch also von der Unterversorgung der Magenschleimhäute und der daraus resultierten Reizung oder Geschwüren? Und wie verhält es sich deiner Meinung nach, kann Kotwasser, Entschuldigung, und noch gleich eine Frage hinterher, gibt es denn dazu wissenschaftliche Studien?
Also Kotwasser als Folge von Magenulzerer wird immer wieder diskutiert und kann auch mit auslösend sein. Das steht schon geschrieben. Warum, weiß man tatsächlich aber nicht genau, da die Sekretion und Rückresorption von Flüssigkeit im Darm, also nach dem Magen, vonstatten geht. Ich persönlich denke aber schon, dass es einen Einfluss darauf hat, wenn die Verdauung schon im Magen nicht so abläuft, wie wir uns das wünschen. Wie soll man erwarten, dass das dann alles positiv weitergeht und so funktioniert wie sonst auch? Ich denke trotzdem, ist immer eine ausführliche Untersuchung nötig, um das Problem zu finden, weil es wirklich von Pferd zu Pferd unterschiedlich sein kann. Wie eben schon erwähnt, bei dem einen ist es schon die schlechte Futteraufnahme, bei dem nächsten eventuell eine Reizung des Dünndarms, eventuell durch Sand oder durch Wurmbefall. Bei einem wieder anderen Pferd ist es vielleicht die schlechte Futterqualität, muss man auch immer drüber nachdenken, Futter ist nicht gleich Futter. Und ich denke, in den allermeisten Fällen ist es leider so, dass auch verschiedene Faktoren zusammenkommen.
Okay. Und wir sind ja auch der festen Überzeugung durch unsere Equine 74 und die Erfahrung, die wir bekommen, dass durch das Anheben des pH-Werts, also da unser Equine ja ein Säurepuffer ist und kein Magenschutz, wie das oftmals auch gefragt wird, sind wir der festen Überzeugung, dass der Futterbrei eben nicht mehr übersäuert in den Darm kommt und dadurch sich auch viele Probleme bei vielen Pferden lösen. Aber das wissen die Zuhörer ja auch und haben da auch ihre eigenen Erfahrungen. Danke. Ich hoffe, das hilft unseren Zuhörern und schafft Klarheit. Und wie immer an dieser Stelle von mir, fragt euren Tierarzt oder eure Tierärztin. Die kennen euer Pferd ja schon gut und haben natürlich in den meisten Fällen Erfahrung mit anderen Patienten. Und nochmal der Hinweis, das fand ich vorhin von Jennifer super, geht doch einfach mal mit dem Tierarzt durch den Stall. Zeigt ihm die Box, zeigt ihm die Boxennachbarn und vielleicht kommt er ja auf eine Idee, wo das Problem sein kann. Kommen wir zu einem nicht weniger spannenden Thema, das Thema Magengeschwüre und Koliken. Gibt es da Zusammenhänge? Ist das eine Folge des anderen? Und wenn ja, was steht am Anfang? Und ich habe da ein Beispiel, das ich von Jennifer erzählt bekommen habe und das stelle ich einfach mal vor. Diesen Fall stelle ich mal vor. Das wird jetzt ein bisschen viel Text, aber das ist, glaube ich, ganz spannend. Also, das Pferd ist eine Stute mit milden Koliksymptomen. Der Vorbericht. Seit ca. 3 Tagen zeigt eine 13-jährige Stute reduzierte Futter- und Wasseraufnahme. Diese gehen mit einer milden Koliksymptomatik einher. Dann folgt die klinische Untersuchung. Bei der ersten Untersuchung zeigte das Pferd ein ungestörtes Allgemeinbefinden. Die Schleimhäute stellen sich blassrosa mit einer kapillären Füllungszeit, Klammer auf Kfz, Klammer zu, von 2 Sekunden dar. Dieser Wert gibt Auskunft über ein intaktes Kreislaufsystem, welches bei einer akuten Kolik gestört wäre. Eine Kfz unter 2 Sekunden ist als normal zu beurteilen. Die Herzfrequenz beträgt 36 Schläge pro Minute und die Atemfrequenz 12 Atemzüge pro Minute. Die normale Herzfrequenz beim Pferd beträgt 30 bis 40 Schläge pro Minute und eine gesunde Atemfrequenz liegt bei 8 bis 16 Zügen pro Minute. Die Stute hat zu diesem Zeitpunkt auf allen 4 Quadranten eine gute Darmperistaltik, die Klammer auf, eine Darmbewegung, die unter Bauchdeckenspannung war geringgradig erhöht. Der Befund der rektalen Untersuchung war unauffällig. So, soweit von mir. Und jetzt kommst du, Jennifer. Übersetz doch mal für mich normalen Pferdemenschen. Was habt ihr da gemacht? Eine Kfz. Was ist eine Kfz?
Ja, also bei einem Pferd mit Koliksymptomen ist auf jeden Fall eine gründliche allgemeine Untersuchung, so wie du sie beschrieben hast, unerlässlich. Denn letztendlich ist der Begriff Kolik keine Erkrankung an sich, sondern nur ein Syndrom. Bei der allgemeinen Untersuchung verschaffen wir uns deshalb erstmal einen Überblick über das Herz-Kreislauf-System des Pferdes. Und das wiederum hilft uns dann sehr bei der Einschätzung des Schweregrades der Problematik. Die Kfz, also kapilläre Rückfüllungszeit, gibt uns an, wie schnell sich die Gefäße wieder füllen. Das prüft man an der Maulschleimhaut, indem man diese leicht eindrückt, und im Normalfall dauert es dann 1 bis 2 Sekunden, bis sich diese Gefäße wieder gefüllt haben.
Das schaut ihr mit dem Auge euch an?
Genau, genau. Da greift der Tierarzt kurz ins Maul, und das geht tatsächlich im Idealfall ganz schnell, weil nach 1 bis 2 Sekunden die Gefäße wieder gefüllt sind. Und zusammen mit anderen Parametern, die du auch schon erläutert hast, wie zum Beispiel die Herzfrequenz, können wir dann eine Aussage zum aktuellen Zustand treffen.
Was sind die erwähnten 4 Quadranten und wo hört ihr die ab?
Auch die Darmperistaltik wird natürlich grundsätzlich bei einem Pferd mit Koliksymptomen untersucht. Und hier gibt es im Bauchbereich diese 4 Quadranten, die man abhört. Jeweils rechts und links im Flankenbereich und dann noch etwas tiefer am Bauch. Da ist es total wichtig zu wissen, dass wir nicht in jedem Bereich dasselbe hören wollen. So ist es zum Beispiel rechts im Bereich der Flanke oben liegt das große Cäcum, also der Blinddarm. Und dort geht letztendlich der Dünndarm in den großen Blinddarm über. Und wenn Futter vom Dünndarm in den Blinddarm hineingepresst wird, dann entsteht ein sogenanntes Einspritzgeräusch. Und das ist nicht ständig hörbar, sondern nur 1 bis 3 pro Minute. Auf allen anderen Quadranten wiederum sollten wir aber immer eine rege Peristaltik hören. Deshalb ist es schon wichtig, dass man immer eine Idee davon hat, was möchte ich eigentlich hören. Dass man nicht denkt, wenn man rechts oben abhört, oh Gott, da habe ich jetzt nur 1 in der Minute was gehört. Das ist in diesem Fall total normal.
Okay. Halbwegs verständlich. Ich wollte schon sagen verständlich, aber nicht halbwegs verständlich. Dann folgt die sogenannte bildgebende Untersuchung mit dem Ultraschall. In der Ultraschalluntersuchung des Bauchraums konnten keine krankhaften Befunde dargestellt werden. Und es folgte dann eine Gastroskopie, eine Endoskopie des Magens. In der Gastroskopie konnten mehrere Magengeschwüre, Magenulzera, dargestellt werden. Dies entspricht einem equinen Gastrik-Alzer-Syndrom Grad 3 bis 4 in einer Bewertungsskala von 1 bis 5. Die hat uns Jennifer ja auch im letzten Podcast gut erklärt. Der Magenausgang und der Anfangsteil des Dünndarms waren unauffällig. So, und jetzt Diagnose haben wir bekommen. Jetzt kommt eure Therapie.
Ja, als erstes musste ich noch mal einmal ergänzen. Die Skala, die du meinst, 1 bis 5, das ist noch mal eine andere Bewertungsskala. Ich mache das immer nach dem Konsensus-Statement mit der Skala 0 ist in Ordnung, 4 ist das Schlimmste.
Okay.
Aber da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Einteilungsmöglichkeiten. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Bei diesem Pferd war es auf jeden Fall so, dass die Magengeschwüre als hochgradig eingestuft werden konnten. Und die Therapie besteht dann eben aus der Anhebung des pH-Wertes im Magen und der Reduzierung der Magensäurekonzentration. Das ist wirklich die wichtige Basis. Und als effektive Therapie wird zu diesem Zweck der beim Pferd zugelassene Protonenpumpenblocker über standardmäßig 4 Wochen eingesetzt. Dadurch wird weniger Magensäure gebildet, die Schleimhaut kann sich regenerieren und die Bauchschmerzen klingen ab. Vor Absetzen der Medikamente empfehle ich immer gerne, nochmal zu gastroskopieren, um wirklich sicher zu sein, dass alles verheilt ist. Denn aus meiner Sicht ist nichts ärgerlicher, als die Therapie zu früh zu beenden. Denn das bedeutet dann, dass die Ulzerationen noch nicht vollständig abgeheilt sind. Und sobald die Säureproduktion wieder ansteigt, wird diese Schleimhaut erneut gereizt und es kann zu Rezidiven, also erneutem Auftreten kommen. Und das vermeide ich gerne mit einer Nachkontrolle, denn der Weg ist lang, die Gastroskopie, die ganze Behandlung, Zeit, und es ist einfach ärgerlich, wenn man zu früh aufhört.
Ja, und tragisch fürs Pferd, wenn es dann wieder in die Schmerzen kommt. Ne?
Ja.
Okay, und wie siehst du das mit dem Zusammenhang der Kolik? Denn das hören wir tatsächlich häufiger, dass es so sein soll, dass eine Kolik da ist und dem geht eigentlich ein Magengeschwür voraus, oder wie siehst du das?
Ja, kann ich auch auf jeden Fall zustimmen, dass da ein Zusammenhang ist. Wie eben schon erwähnt, ist der Begriff Kolik eben nur ein Syndrom und wir Tierärzte müssen schauen, wo das Problem liegt. Es gibt wahnsinnig viele Auslöser. Manche betreffen wirklich den Darmtrakt, das sind sicherlich auch die meisten Fälle, wie zum Beispiel bei einer Verstopfungskolik oder einer Verlagerung des Darms. Aber zum Beispiel können auch Vergrößerung der Eierstöcke oder auch Entzündung der Nieren Koliksymptome auslösen. Und bei Magenschwüren ist es in der Regel so, dass wir leichte Koliksymptome haben, also wie auch bei dem beschriebenen Fall. Und zusätzlich eine verminderte Futteraufnahme, vermehrtes Liegen, das ist doch ziemlich typisch. Und wenn man dann also, wie in dem Fall, den wir gerade durchgehen, keine Ursachen im Darmtrakt für die Kolik findet, sollte man immer auch an eine Magenproblematik denken.
Okay. Ich finde das mega spannend, weil man hört so viel über Kolik und das ist auch ganz häufig bei uns der Fall, dass die Kunden das sagen, dass sie eben ihr Pferd auch einen Kolik hat. Und immer wieder höre ich aber auch, dass nicht alle Kliniken dann tatsächlich eine Gastroskopie machen. Vielleicht auch von vielen Kunden nicht gewünscht, wobei wir das ja schon eben erwähnt hatten, das sogenannte Schreckgespenst. Für alle, die das nochmal hören wollen, Jennifer hat das super erklärt in unserem ersten Podcast, den ihr bei uns auf der Webseite ja auch finden könnt. Noch ein spannendes Thema, mein Pferd hat Rücken und wir haben schon alles gemacht. Wir haben den Sattel angepasst, hat nicht funktioniert. Dann haben wir einen neuen Sattel gekauft, dann war der Chiropraktiker da, der Akupunkteur war da, wir haben Supplemente für den Magen, für den Muskelaufbau gekauft und jetzt sagt mir der Tierarzt, oh, das könnte auch der Magen sein. Wobei ich sagen muss, der Tierarzt war vorher nicht erwähnt bei diesem Beispiel. Der war nicht hinzugezogen. Der hätte vielleicht gleich auf den Magen kommen können. Vielleicht auch einmal ein paar Informationen aus Reitersicht vorab. Hat das Pferd keinerlei Probleme mit dem Magen und dem Rücken, wölbt es diesen vorausgesetzt, es wird richtig gearbeitet. Beim Reiten auf, es streckt sich vorwärts, abwärts und tritt an das Gebiss heran. Um den Rücken aufzuwölben, muss das Pferd seine Bauchmuskulatur anspannen. Hat das Pferd nun aber Probleme mit dem Magen, sei es eine Reizung der Magenschleimhaut, Läsion an der Magenschleimhaut oder gar Magengeschwüre, hat es Schmerzen beim Anspannen der Bauchmuskulatur und es verkrampft sich. Infolgedessen wölbt es den Rücken beim Reiten nicht vernünftig auf und die Rückenmuskulatur verspannt sich und sie verhärtet sich. Die Folge sind dann tiefe Muskelverspannungen und Rückenschmerzen. Dies zeigt das Pferd, indem es spannig geht, so sage ich das, das ist für mich so ein Begriff, der bei mir dann auch alles erklärt, sich im Rücken also festhält oder gar, manchmal soll das passieren, auch dass die Pferde bocken. Oft wird dann zunächst von Unrittigkeit oder von einem mauligen Pferd gesprochen. Aber versetzen wir uns doch mal in die Lage des Pferdes, so wird uns schnell bewusst, dass sich der Bauch nicht ohne weitere Schmerzen anspannen lässt, wenn dies ohnehin schon empfindlich ist oder wehtut. Man geht in eine Schonhaltung, um weitere Schmerzen zu vermeiden. Das ist jetzt, ist das so ungefähr richtig beschrieben, Jennifer? Es ist ja mehr aus meiner Sicht als die der Veterinärmedizinerin gesprochen. Und erzähl doch bitte mal, ist eine Verspannung im Rücken, die euch Pferdebesitzer beschreiben, eine Magenuntersuchung auch Standard? So wie du das eben bei der Kolik kurz gesagt hast, dass du das dann auch immer doch nochmal nachfasst, wenn die Peristaltik in Ordnung ist?
Ja, also deine Beschreibung betrifft es auf jeden Fall gut. Wir sehen häufig, dass Pferde mit Magenproblematiken auch eine feste Muskulatur im Rücken zeigen. Diese kann extrem verspannt sein, auch schmerzhaft, wenn man den Rücken abtastet. Teilweise wird dadurch sogar der Muskelaufbau verhindert oder die Rückenmuskulatur nimmt im schlimmsten Fall auch noch ab. Da ist es wieder wichtig, gründlich über die Symptome zu sprechen. Eventuell gibt es weitere Informationen, die dann auf ein Magenproblem hinweisen können. Gemeinsam muss man auf jeden Fall abwägen, ob die Untersuchung des Magens sinnvoll ist. Es ist jetzt nicht standardmäßig bei uns so, dass wir jedes Pferd, was mit einer Rückenproblematik vorgestellt wird, auch gastroskopieren. Aber wenn man sich dann das Gesamtbild anschaut, nochmal nachfragt, wie ist die Futteraufnahme? Ja, vielleicht frisst es momentan gar nicht so gut, mag das Kraftfutter auch nicht anrühren. Gepaart mit Rückenproblematiken ist auf jeden Fall was, woran man denken sollte. Und wir machen das dann gerne so, wenn wir ein Pferd haben, was sowohl Magengeschwüre hat als auch eine Rückenproblematik, dass wir als erstes den Magen behandeln. Dann kommen die beiden ja, also Pferd und Besitzer, zur Nachkontrolle. Und wenn wir dann immer noch Rückenproblematiken haben, kann es helfen, auch nochmal den Rücken zu behandeln. Das bedeutet bei uns, dass wir ein Lokalanästhetikum einbringen und eine Entzündungshemmung, um den Rücken einmal zu entlasten. Man kann sich das dann so vorstellen, dass der Schmerz nachlässt und dann das Pferd auch wieder gut gearbeitet werden kann. Also in manchen Fällen ist es tatsächlich nötig, den Rücken dann auch noch einmal mit in die Therapie einzubeziehen. Oftmals reicht es aber aus, wenn der Auslöser Magengeschwür behandelt wurde, dass der Rücken sich auch wieder entspannen kann.
Okay. Jetzt hatte ich noch einen Punkt oder noch eine Frage. Der Rücken ist ja nur ein Teil der gesamten Oberlinie eines Pferdes. Wenn man das Pferd so vor einem stehen betrachtet, ist der Rücken der Teil, oder ist der Rücken der Teil der Oberlinie und durch die gesamte Oberlinie laufen noch die Nervenbahnen. Wenn ein Pferd nun Magenprobleme wie Beispiel Entzündung oder sogar Geschwüre hat, wird dies durch die Nerven im Widerriss bis zum Gehirn weitergeleitet. So drücke ich das mal aus. Aus diesem Grund erhöht sich auch die Spannung der Muskeln und der Widerriss wird empfindlicher. Wenn der Widerriss nun empfindlich ist und der Sattel sowie das Reitergewicht beim Reiten draufdrücken, drückt das Pferd den Rücken aufgrund der Schmerzen durch und macht also sozusagen ein Hohlkreuz, was wiederum andere Probleme mit sich bringt. Das ist ja so in etwa das, was du jetzt beschrieben hast, gerade vorher, dass das Pferd eben Rücken hat und dass ihr dann auch nochmal die Rückenbehandlung macht. Mhm. Ist das ein Einzige, was ihr denn... Jetzt, ich sag mal, wenn es im Rücken was ist und ihr sagt, okay, der Magen, dann habt ihr die Spritzen reingemacht, entspannt sich alles, guckt ihr dann trotzdem auch nochmal Knie, Sprunggelenk, alles Mögliche so durch? Ist das auch Standard oder ist das eher etwas, was man bei so einer Problematik eigentlich gar nicht mit betrachtet?
Mhm. Grundsätzlich sollte man aus meiner Sicht das Pferd immer als Gesamtes beurteilen. Auch wenn ein Pferd zu mir überwiesen wird vom Haustierarzt mit der Bitte, eine Gastroskopie zu machen, ist es nicht so, dass ich einfach nur das Gastroskop einmal in die Nase bis in den Magen stecke und die Sache ist erledigt, sondern man sollte immer das Gesamtbild angucken. Weil natürlich kann es auch sein, dass das Pferd zusätzlich noch eine Spattproblematik hat, also lahm ist. Der Rücken verspannt sich, das Pferd bekommt Stress, kriegt dadurch die Magengeschwüre. Also so leicht ist es oftmals nicht und man sollte jeden Fall wirklich individuell begutachten und auf Pferd und Besitzer eingehen. Da gibt es kein Standardprotokoll, was mich immer durch jede Untersuchung perfekt durchleitet. Da muss man manchmal auch sehr flexibel und auch erfinderisch sein.
Und sprecht ihr in der Regel nochmal mit dem Tierarzt, der, wie du eben gesagt hast, der Haustierarzt, der eine Überweisung hierher schickt in die Hanseklinik, sprecht ihr mit dem nochmal oder ist es eher, dass er den Befund einfach nur sendet und ihr dann einfach danach arbeitet?
Also wir haben tatsächlich ein unfassbar gutes Verhältnis zu unseren überweisenden Tierärzten. Das ist aus dem Grund total schön, dass man sich gemeinschaftlich um ein Pferd und Besitzer kümmert. Und in der Regel telefonieren wir immer vorher einmal, dann schauen wir uns das Pferd hier in der Klinik an und telefonieren auch im Nachhinein nochmal mit dem Haustierarzt, weil letztendlich haben wir nicht die Möglichkeit, alle Pferde zu Hause weiter zu betreuen. Das ist auch gar nicht unser Anspruch. Aber wenn man dann Kollegen hat und Kolleginnen, die draußen die Pferde weiter betreuen können mit dem, was wir zusätzlich gefunden haben, dann ist es, denke ich, total erstrebenswert und das Beste, was passieren kann.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Tausend Dank, Jennifer. Das war wieder mal ein super spannendes Gespräch zum Thema Magengeschwür beim Pferd. Vieles haben wir heute von dir wieder gehört, erfahren und ich habe viel gelernt und vielleicht auch die anderen auch. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast, vielleicht wirklich nur mal ein Thema Stress. Und ich hatte gerade Gelegenheit, mit einem der drei Chefs hier von der Hanseklinik in Sittensen zu sprechen, Stefan Leser. Ein Augenspezialist, der sage und schreibe 1200 Augenoperationen durchführt. Also er nicht alleine, im Jahr, er nicht alleine, aber die Klinik. Und er hat gesagt, er würde auch mal gerne einen Podcast mit mir machen, dann zum Thema Augenkrankheiten und Heilung, was er so alles weiß. Ich denke, das kann auch eine spannende Sache sein. Und da reden wir dann, Jennifer, nicht über Magengeschwüre, sondern über Augenheilkunde.
Ist mindestens genauso spannend.
Genau, das finde ich auch. Also in diesem Sinne nochmal tausend Dank an Jennifer und für alle, die Fragen haben. Wir würden natürlich gerne auch mehr noch wissen, was euch interessiert. Schreibt uns bitte einfach eine E-Mail an t.dietz@equine74.com. Die Internetseite kennt ihr ja alle und die E-Mail-Adresse von Tanja steht auch da und wir freuen uns auf eure regen Fragen, die ihr habt und natürlich auch auf Kommentare zu unserem heutigen Podcast. Ich sage danke und freue mich auf bald. Tschüss.
Tschüss, bis dann.